»Wenn Sie das irgendjemandem verraten«, sagte Malfoy, »werden Sie dafür bezahlen.« »Kennen Sie Fenrir Greyback? Er ist ein Freund der Familie und wird von Zeit zu Zeit vorbeikommen, um dafür zu sorgen, dass Sie dieser Angelegenheit Ihre volle Aufmerksamkeit widmen.« »Es wird nicht nötig sein zu...« »Das entscheide ich«, sagte Malfoy. »Also ich gehe jetzt besser und vergessen Sie nicht. Geben Sie das hier bloß nicht weg. Ich werde es noch brauchen.« »Möchten Sie es vielleicht jetzt gleich mitnehmen?« »Nein, natürlich will ich das nicht, Sie dummer Wicht. Wie würde das denn aussehen, wenn ich auf der Straße damit rumlaufen würde? Verkaufen Sie es einfach nicht.« »Natürlich nicht, Sir.« Borgin machte eine tiefe Verbeugung, genau wie damals, als Harry ihn mit Lucius Malfoy beobachtet hatte. »Kein Wort zu irgendwem, Borgin. Auch nicht zu meiner Mutter.« »Verstanden?« »Natürlich, natürlich«, murmelte Borgin und verbeugte sich ein weiteres Mal. Einen Moment später klingelte die Türglocke laut und Malfoy stolzierte mit höchst selbstzufriedener Miene aus dem Laden. Er kam so dicht an Harry, Ron und Hermine vorbei, dass sie erneut den Tarnumhang um die Knie flattern spürten. Drinnen im Laden stand Borgin reglos da. Sein schmieriges Lächeln war verschwunden. Er wirkte besorgt. »Was sollte das denn bedeuten?« flüsterte Ron und wickelte die Langziehohren auf. »Keine Ahnung«, sagte Harry und dachte scharf nach. »Er will, dass irgendetwas repariert wird. Und er will dort drin etwas für sich reserviert haben. Konntest du sehen, auf was er gezeigt hat, als er das hier sagte?« »Nö, er war hinter diesem Schrank.« »Ihr beide bleibt hier«, flüsterte Hermine. »Was hast du?« Aber Hermine war schon unter dem Tarnumhang hervorgeschlüpft. Sie überprüfte kurz ihre Frisur in der spiegelnden Fensterscheibe und dann marschierte sie in den Laden und ließ erneut die Glocke klingeln. Ron schob die Langziehohren hastig wieder unter die Tür und reichte eine der Schnüre Harry. »Hallo! Schreckliches Wetter heute Morgen, nicht wahr?« sagte Hermine munter zu Borgin, der nicht antwortete, sondern ihr einen misstrauischen Blick zuwarf. Fröhlich summend schlenderte Hermine zwischen den wild durcheinander stehenden Dingen umher. »Ist dieses Halsband zu verkaufen?« fragte sie und hielt neben einer Vitrine inne. »Wenn Sie 1.500 Galleonen haben«, sagte Borgin kühl. »Oh, nein, ganz so viel habe ich nicht«, sagte Hermine und ging weiter. »Und was ist mit diesem wunderbaren Totenkopf?«
16 Galleonen.«
»Also ist er zu verkaufen? Er ist nicht für jemanden reserviert?«
Borgin sah sie schräg an. Harry hatte das ungute Gefühl, dass Borgin genau wusste, worauf Hermine hinaus wollte. Offenbar spürte auch Hermine, dass er ihr auf die Schliche gekommen war, denn sie ließ plötzlich alle Vorsicht außer Acht.
»Die Sache ist die... Dieser Junge, der gerade eben hier drin war, Draco Malfoy, also der ist ein Freund von mir und... Ich will ihm ein Geburtstagsgeschenk besorgen, aber wenn er schon was reserviert hat, will ich ihm natürlich nicht das Gleiche kaufen. Also, das war in Harrys Augen eine ziemlich schwache Geschichte. Und offenbar dachte Borgin das auch.
»Raus«, sagte er schneidend. »Verschwinde!«
Hermine ließ sich das nicht zweimal sagen, sondern hastete zur Tür, Borgin dicht hinter ihr. Als die Glocke erneut klingelte, schlug Borgin die Tür hinter Hermine zu und hängte das Geschlossenschild auf.
»Na ja«, sagte Ron und warf den Tarnumhang wieder über Hermine. »Ein Versuch war's wert, aber du warst leicht zu durchschauen.
Dann zeigst du mir eben nächstes Mal, wie man es macht, Meister der Mysterien«, fauchte sie.
Ron und Hermine zankten sich den ganzen Weg zurück bis zu Weasleys zauberhafte Zauberscherze, wo sie schließlich aufhören mussten, um unbemerkt an der äußerst besorgt dreinblickenden Mrs. Weasley und an Hagrid vorbeischlüpfen zu können, denen ihre Abwesenheit offensichtlich aufgefallen war. Sobald sie im Laden waren, riss Harry den Tarnumhang herunter, versteckte ihn in seiner Tasche und schloss sich den beiden anderen an, die auf Mrs. Weasleys Anschuldigungen hin steif und fest behaupteten, sie seien die ganze Zeit im Hinterzimmer gewesen und sie habe bestimmt nicht richtig nachgesehen.